Herzlich willkommen zum Gematik-Podcast Gesund Vernetzt. Mein Name ist Brenja Ajay, ich bin Geschäftsführerin der Gematik. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle und kommende Digitalisierungsvorhaben im Gesundheitswesen. Dabei steht die elektronische Patientenakte, kurz EPA, als eines der größten Digitalisierungsprojekte Europas im Mittelpunkt. Freuen Sie sich auf Gespräche über aktuelle Debatten, neueste Entwicklungen und Erfahrungsberichte aus der Versorgung hier im Gesund Vernetzt Podcast. Herr Große-Bockhorn, Sie sind Hausarzt, Palliativmediziner, Notarzt, Lehrarzt und Digitalpionier. Und Sie singen nebenbei in einer Band. Welche Rolle macht Ihnen davon am meisten Spaß und welche kostet Sie denn am meisten Nerven?
Also eigentlich bin ich Hausarzt mit Leib und Seele und ich mache das total gerne und da brenne ich auch für. Aber ich nutze auch die Musik absolut, um zu entspannen und um einfach mal was anderes zu machen und in eine andere Rolle zu schlüpfen. Mich nerven eigentlich eher die ganzen Papiersachen wie irgendwelche Anfragen und sonstige Sachen. Aber ansonsten liebe ich meinen Beruf, das muss ich sagen.
Das finde ich erstmal beeindruckend, dass Sie so vielfältig sind und auch mit dem Singen. Ich selber kann leider überhaupt nicht singen. Ich habe einige Jahre Biathlon gemacht und da braucht man Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und das sind Eigenschaften, die ich jetzt nach gut anderthalb Jahren bei der Gematik jeden Tag brauche und die sehr, sehr nützlich sind. Zurück zu Ihnen. Sie haben in der Schweiz gearbeitet, im Krankenhaus, im Notarztdienst und 2006 in dem beschaulichen Ort Altenberg Ihre Praxis eröffnet. Wenn Sie es so in drei Sätzen runterbrechen müssten, was hat Sie dorthin gezogen und wie hat sich Ihr Leben seit der Praxisgründung verändert?
Ich war sehr unterwegs. Ich war eben halt auch Intensivmediziner, oberärztlich tätig auf einer Intensivstation. Und irgendwann hat meine Frau auch mal gesagt, ich solle mal sesshaft werden. Wir wollten Familie gründen. Und da gefiel mir in der Tat A, die Praxis, B, der Ort hier Altenberge, nordwestlich von Münster, sehr gut. Und das passte auch durchaus zu meiner Überlegung, wie ich denn leben wollen würde, wo ich meinen Lebensmittelpunkt haben wollte. Ein bisschen ländlicher, nicht so turbulent, trotzdem mit lieben, netten Menschen drumherum und durchaus auch meistens sehr netten Patienten.
Zusätzlich sind Sie seit fast 20 Jahren Lehrarzt für Medizinstudenten und Studentinnen der Uni Münster. Was möchten Sie der nächsten Arztgeneration mitgeben, was Sie im Studium so vielleicht nicht lernen?
Grundsätzlich sage ich den Studenten eigentlich immer, Medizin ist natürlich eine Naturwissenschaft, man muss total viel lernen, viel büffeln, viel aus Büchern lernen, aber man lernt nicht alles aus Büchern. Medizin ist auch eine Erfahrungswissenschaft und manchmal braucht man auch ein bisschen Erfahrung, auch ein bisschen Zeit, die man so im Leben weiterschreitet, um ein Bauchgefühl zu entwickeln oder auch einfach, um das Gespür für Menschen zu bekommen. Und das versuche ich denen auch zu zeigen, auch vorzuleben.
Und wenn man so in Richtung Digitalkompetenz schaut, gibt es da irgendwas, was Sie beschäftigt mit Ihren Studentinnen und Studenten?
Ja, der Vorteil ist ja, dass die jüngere Generation, ich bin ja schon über Mitte 50, meistens deutlich digitalaffiner ist als viele meiner Kollegen. Und deswegen sind die oft auch ganz begeistert, wenn ich ein bisschen was von Digitalisierung erzähle oder wenn die das dann auch bei mir in der Praxis sehen, wenn sie irgendwelche Praktika machen müssen. Und dann sind immer, finden es ganz spannend, dass man das auch so machen kann und sich auch die Arbeit erleichtern kann. Und dann kann ich auch wieder sagen, okay, klingt blöd, aber die Digitalisierung gibt mir Zeit, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Wenn ich einmal weitergehe und so ein bisschen in Ihre Praxis reinschauen möchte mit Ihnen gemeinschaftlich. Sie digitalisieren seit 20 Jahren konsequent jeden Befund, jeden Brief papierlos. Das klingt selbstverständlich für Sie, für viele ist es das aber nicht. Ich kenne das selbst. Ich habe in vielen Bereichen gearbeitet, in denen die digitale Transformation im Mittelpunkt stand. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir die Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich anstoßen sollten, um die Verbesserung der Gesundheit der Menschen auch weiter zu fördern und auch Bürokratie und überflüssige Arbeit abzubauen. Wenn Sie noch mal zurückschauen, was war damals Ihr Antrieb, so früh schon mit diesem Thema für den Gesundheitssektor zu beginnen?
Ich habe damals vor 20 Jahren im Januar eine Praxis übernommen, eine gute laufende, Landarztpraxis. Und die wurde mir auch mit Karteikarten betrieben. Und ich hatte das Glück, damals direkt eine Softwarefirma zu haben, mit der ich dann auch schauen könnte, wie ich sofort was digital machen kann. Also die ganzen Befunde, auch die alten Karteikarten, die wir hatten, haben wir quasi zwischen Weihnachten und Neujahr in dem Jahr dann eingescannt, digitalisiert oder wenigstens die letzten Befunde und dann sukzessive es digital eingepflegt, damit wir dann die riesigen Aktenordner verschwinden lassen oder Aktenschränke verschwinden lassen konnten. Also es hatte einen großen Vorteil. Ich habe dann auch sehr schnell es genossen, dass ich sehr schnell an Befunde komme, wenn ich die haben möchte und nicht erst nach Karteikarten rufen muss oder suchen muss. Also wir haben Platz gewonnen in der Praxis. Wir haben nachher auch die Praxis ein bisschen umgebaut und konnten dann da, wo die ganzen Karteikartenschränke waren, es besser machen. Außerdem hat das Ganze auch den Vorteil, dass ich meinen MFAs und meiner damaligen Kollegin nicht zumuten musste, meine Handschrift zu lesen, sondern es war alles sichtbar, verständlich. Ich habe alles direkt in den Computer geschrieben und dadurch gab es auch keinen Informationsverlust, weil man nur irgendwelche Hieroglyphen entziffern musste.
Ja, da bohre ich noch mal nach. Also sind Sie irgendwann mal aufgewacht und haben gesagt, ich mache das so? Oder also was war dieser Punkt? Oder kannten Sie jemanden oder haben Sie heimlich programmiert nebenbei? Also wie sind Sie darauf gekommen?
Also ich war in den Krankenhäusern, wo ich war, habe ich immer auch schon kleine Programme geschrieben, um Arztbriefe direkt beim Verlassen des Patienten, den Patienten in die Hand zu schreiben. Ich habe dann Markus erstellt. Das war aber so, weil ich irgendwie autodidaktisch so ein bisschen mich mit Computer beschäftigt habe. Und ich fand es einfach auch deutlich charmanter, in leserlich einen Brief weiterzugeben, auch als Krankenhausarzt für den niedergelassenen Kollegen. Und wollte halt dann auch schnell, ich sag mal, alles immer direkt parat haben. Und im Laufe der Zeit hat sich wirklich gezeigt, dass sich das überhaupt total gerechnet hat. Also zeitlich, vom Management der Praxis, alles.
Sehr schön. Also ich fasse mal zusammen. Schlechte Schrift, ein bisschen Interesse und die hohe Motivation, schnell die Dinge mitzugeben, hat Sie damals dazu motiviert, früh an das Thema ranzugehen.
Und ganz kurz, und schnelleren Informationsgewinn, weil ich habe jetzt Dateien und ich kann bis auf 1987 zurückgreifen und kann wirklich bei ganzen Familien die Verläufe sehen. Es klingt blöd, meine Domain heißt familienmediziner.de und genau das zeigt das, was wir machen. Von der Betreuung der Patienten von ganz klein auf bis zur Sterbebegleitung. Und zwar bei ganzen Familien, teilweise betreue ich 4 Generationen. Und teilweise jetzt auch die Patienten, die vor 20 Jahren, wo ich die Vorsorge gemacht habe und die Jugendschutzuntersuchung, die kommen jetzt mit ihren Kindern zu mir.
Ja, das ist auch, finde ich, eine tolle Inspiration zu sehen, wie man Komplexität und Datenmengen dann ganz anders handeln kann. Im Vergleich zu, ich muss die Ordner durchsuchen und wo sind sie denn und wer hat es geschrieben und kann ich es lesen. Ich würde gern nochmal auf das Thema E-Rezept und EPA und die digitale AU eingehen. Sie waren auch dort Pilotpraxis und damit auch für das Thema, was wir jetzt bei der Gematik haben, Pionier im deutschen Gesundheitswesen. Wenn wir auf diese Themen schauen, die ich genannt habe, das E-Rezept, auch die EPA, die digitale AU, was hat Ihnen das bis heute gebracht?
Also zum einen hat es mir relativ viel Erfahrung gebracht, wie man auch so Dinge angehen kann. Ich war immer in sehr engem Kontakt mit der Softwarefirma. Wir haben eine kleinere Softwarefirma hier nicht so weit weg, mit der man dann auch, oder wodurch man dann auch kürzere Wege hat. Und ich fand auch, dass man dadurch, dass man direkt mit angefangen hat, so eine Art, so eine Möglichkeit hatte, ein bisschen was mitzugestalten oder bei ersten auffallenden Fehlern mitzuarbeiten. Wie gibt's bessere Konvertierungsprogramme für Dateien oder wie ist es praktikabler für mich als Arzt? Weil ein Programmierer kann nicht wissen, was ich als Arzt im Alltag brauche. Oder er muss damit ja nicht so umgehen, er programmiert es ja nur. Und da bin ich dann durchaus als Beta-Tester jemand, der dann auch sagen kann, so hätte ich es lieber. Mhm.
Sie haben mir im Vorgespräch einmal mitgeteilt, dass Sie ein eher kleineres PVS nutzen. Ist das eher ein Vor- oder ein Nachteil für Sie?
Also wie gesagt, das ist eine kleinere Firma. Das ist eine Firma aus Greven Interdata, die Da habe ich den großen Vorteil, die haben damals vor 20 Jahren meine Umstellung hier in der Praxis direkt mitbetreut und die kennen mich, die wissen auch, wie ich ticke und die wissen auch, wenn ich da zum Beispiel irgendeinen Fehlercode oder so den in den Hotline-Check setze, dass das nicht böse gemeint ist, sondern dass sie daran arbeiten. Und der große Vorteil ist, das ist eine kleine Firma, ich kenne die Mitarbeiter teilweise sogar sozusagen von Angesicht zu Angesicht, wenn die hier mal waren, zum Service oder für irgendwas oder wenigstens durch Videocalls. Und die arbeiten dann durchaus relativ schnell irgendwelche Wünsche ein. Ich sag mal, teilweise ist der Chat nach 10 Minuten beantwortet und das macht schon einen großen Vorteil. Und das, weil auch bei einer, ich sag mal, Landarztpraxis, wir sind jetzt noch nicht ganz so klein, können wir es uns nicht leisten, dass ein PVS-System längere Zeit nicht funktioniert oder steht oder sonst wie. Und auch bei solchen Dingen, wenn ich sage, oh, ich hätte gerne das und das Gimmick oder so, waren die immer sehr nah schnell am Ball und haben gesagt, okay, wie stellen Sie sich das vor, wie sollen wir das machen? Und können wir das bei Ihnen ausprobieren? Klar, da muss man auch bereit sein, mal Fehler oder zu akzeptieren, dass mal was nicht funktioniert, aber dann die Rückmeldung geben und dann kann man daran konstruktive Kritik üben und auch sagen, okay, so brauchen wir es und so wäre es besser programmiert.
Also Sie arbeiten sehr eng zusammen. Ich habe verstanden, das Unternehmen ist für Sie sehr serviceorientiert und aber auch, Sie kennen sich, ja. Also Sie wissen, was Sie aneinander haben und wie Sie miteinander arbeiten können. Ich gehe einmal ein bisschen weiter Richtung EPA. In der Einführungsphase der EPA haben Sie in einem Interview gesagt, ich zitiere einmal, die EPA bietet einen sehr hohen Nutzwert, sowohl für Sie als Arzt als auch für Ihre Patientinnen. Wenn Sie heute das einem völlig digitalisierungsmüden Kollegen, Kolleginnen in einem Satz erklären müssten, was würden Sie sagen, was ist der Nutzen aus Ihrer Sicht?
Also was ich jetzt auch schon im alltäglichen Praxisablauf sehe, ist, dass wir, wenn auch die Patienten wenn die Kollegen die Briefe in die EPA hochgeladen haben oder per KIM geschickt haben, dass wir viel schneller an Berichte kommen, an Laborergebnisse kommen. Und wenn man sich das so überlegt, erspare ich auch wertvolle Arbeitszeit meiner Mitarbeiterinnen, die dann nicht irgendwelche Karteikarten suchen müssen oder hinter Berichten her telefonieren müssen. Oft ist es ja so, ein Patient kommt hier hin und sagt, ah, ich war gerade beim, weiß nicht, Gastroenterologen und habe das und das gemacht oder beim Radiologen. Und mittlerweile ist es so, dass in aller Regel dann die Berichte vom Radiologen sogar in der EPA sind oder mir per KIM geschickt worden sind. Dann kann ich die Sachen mit den Patienten besprechen oder sagen, okay, wenn ich die Befunde habe, lade ich die in die EPA hoch und dann kann der Patient selber in seiner EPA die Berichte nachlesen. Also grundsätzlich schnellere Informationsgewinn, aber auch ein bisschen mehr, Autonomie der Patienten, die dann aber selber auch ihre Befunde lesen, sehen können, die ich mit ins Boot holen kann und als gleichberechtigten Patienten motivieren und engagieren kann sozusagen. Ein Patient, der informiert ist, versteht viel mehr, warum ich wann welche Therapie für ihn für sinnvoll erachte.
Ich finde das sehr passend, weil es heißt ja auch tatsächlich EPA, elektronische Patientenakte. Und den Punkt, den Sie gesagt haben, also die Gleichberechtigung, das Arbeiten auf Augenhöhe. Ich glaube, das sind Vorteile, die wir auch in Deutschland mit der Art der Patientenakte zukünftig noch stärker heben können, die vielleicht andere Länder, die eher arztgeführte Systeme haben, in der Form gar nicht so liefern können. Mich würde noch einmal interessieren, wie die ersten Momente waren, in dem Sie die EPA eines Patienten, einer Patientin geöffnet haben und dort entsprechend die, wie von Ihnen auch schon beschriebenen, nützlichen Informationen von einem anderen Arzt lagen. Und wie oft spielt das eine Rolle? Also geben Sie uns doch mal ein Gefühl dafür, wie oft schaut man dort wirklich rein? Ist das einmal am Tag oder ganz, ganz oft jedes Mal? Wie kann man sich das bei Ihnen in der Praxis vorstellen?
Also zum einen schaue ich da deswegen täglich rein und zwar bei Patienten, die bei uns im Check waren. Da laden wir sofort automatisch schon die Laborwerte hoch, die EKGs hoch. Und ich schaue, wenn Patienten da waren und sagen, hier, ich war bei dem und dem Kollegen oder die Damen das ankündigen, da, jetzt kommt gleich der Patient XY und kommt vom Radiologen, dann schaue ich natürlich vorher direkt eben in die EPA, ob der Kollege mir das dann schon in die EPA hochgeladen hat, wenn ich es denn im KIM-Ordner nicht finde. Aber eine ganz wichtige Sache ist, dass die Patienten ja die eigene Autonomie über ihre Befunde haben. Und wir hatten jetzt in einem Ort in der Nähe hier das Problem, dass eine Kollegin die Praxis aufgegeben hat und keinerlei Nachfolger gefunden hat. Und sie hatte dann schon sehr viel Bedenken und sagte, oh, wie mache ich das denn? Die Patienten sind da dann unversorgt, die ganzen Unterlagen gehen weg. Und da habe ich gesagt, pack doch die ganzen Befunde in die EPA. Das hat sie dann gemacht. Und wenn dann von ihr Patient zu uns kommt, die natürlich überall hingehen können, sind keine Informationen verloren der ganzen Jahre. Sie hat das so wirklich in Fleißarbeit gemacht und alle Altbefunde, alle Berichte aus den Krankenhäusern in die EPA hochgeladen. Und so konnte ich quasi, wenn dann mal ein Patient von ihr zu uns gekommen ist, sofort mit einem Klick die kompletten Daten übernehmen. Und habe nicht in ein leeres Buch geschaut quasi. Und ja.
Das ist wirklich ein tolles Beispiel auch nochmal. Also zum einen schön zu sehen, dass sich die Kollegin so eine Mühe gegeben hat und zum anderen aber auch wieder toll für die Patientinnen und Patienten, weil um die geht's ja am Ende des Tages auch, dass deren entsprechenden Historie nicht verloren geht und man bestmöglich behandeln kann. Vielen Dank dafür auch wirklich für die ganzen ersten Geschichten. Das ist, ich finde, schon sehr bildbar, greifbar. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, wie Sie so in Ihrer Praxis unterwegs sind und wie die Abläufe bei Ihnen sind. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch Patienten und Patientinnen, die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind, dass das alles entsprechend mit der EPA funktioniert. Und es gibt wiederum einige, die aber auch ganz, ganz glücklich sind, dass sie nicht so viele Doppeluntersuchungen machen. Also wir haben dann sehr breites Spektrum an Meinungen, auch an Aufgeklärtheit. Um dem etwas näher zu kommen, haben wir einmal Passantinnen und Passanten in Berlin gefragt, ob sie die EPA kennen und ob sie auch gegebenenfalls ihre EPA schon über die App der Krankenkassen selbst verwalten. Und das hören wir uns jetzt einmal gemeinsam an.
Leider habe ich keine Erfahrung gemacht. Ich hatte zwar dem zugestimmt, beziehungsweise ich hatte seinerzeit nicht abgelehnt. Ich habe auch keine Ahnung, was zum Beispiel meine Ärzte da eventuell hinterlegen. Ich habe mal gehört, das sind verschiedene PDF-Dateien, die da einfach irgendwo wahllos abgelegt werden.
Absolut super. Ja, das nutze ich auf jeden Fall und das ist auch gut. Kurze Kommunikationswege, schnell und kompliziert. Bin ich mit zufrieden. Also ich denke, dass es mehr Aufklärung geben sollte, dass es auch in den Arztpraxen mehr Aufklärung geben sollte. Und ich habe gehört, es ist sehr kompliziert, tatsächlich als Patient ins System reinzukommen der elektronischen Gesundheitskarte. Also da wäre auch noch Unterstützung notwendig.
Nee, noch nicht so richtig. Ich habe mich zwar informiert, aber ich sehe da noch nicht so richtig durch. Aber wenn Digitalisierung, dann muss das doch alles funktionieren. Ansonsten ist das alles Quatsch und kostet nur Geld.
Ich habe meinen Arzt gewechselt und dadurch war meine Patientenakte auf der Karte und das war dann ganz einfach, darüber zu wechseln. Das hat vieles vereinfacht.
Ja, sehr unterschiedlich, sehr ehrlich, sehr authentisch. Hilft uns bei der Gematik auch, bei der Arbeit zu verstehen, wo eigentlich die Patientinnen und Patienten aktuell so stehen. Wie motivieren Sie denn Ihre Patientinnen, die EPA aktiv zu nutzen? Gibt es da einen Ansatz, ein Argument, das besonders gut funktioniert? Geben Sie uns doch mal einen Tipp.
Also zum einen habe ich so kleine Flyer oder kleine Aufklärungszettel, wo halt erzählt wird, was die EPA ist. Die liegen im Wartezimmer aus. Und dann im Gespräch erkläre ich den Patienten aber auch, dass das durchaus sehr von Vorteil ist, dass wir schnell Informationsgewinn haben, dass ich auf ihre Unterlagen, wenn sie es mir denn erlauben, zugreifen kann. Und ich sage immer, das ist sozusagen deren digitaler Schnellhefter mit allen Gesundheitsbefunden, der lebenslang wächst, den sie aber verwalten können. Meistens können Patienten, wenn man sie jetzt fragt, wann waren sie denn das letzte Mal zur Darmspiegelung oder zur wie auch immer Untersuchung oder wann ist das letzte Mal Blut gemacht worden oder Laboruntersuchung gemacht worden bei ihrem vorherigen Hausarzt, wenn er jetzt in Rente gegangen ist. Und wenn man das dann auf der EPA findet, kann ich als Arzt das ja natürlich schnell nutzen, aber der Patient weiß es auch. Der ist viel informierter. Wie gesagt, wie wir es vorhin gesagt haben, ein Patient auf Augenhöhe.
Ja. Sie geben mir ein bisschen Thema, was vielleicht etwas schwieriger ist, aber ich möchte es trotzdem auch mit Ihnen besprechen. Sie betreuen ja neben klassischen Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis auch beatmete Intensivpflegepatienten und arbeiten auch im Palliativbereich, also mit besonders vulnerablen Menschen. Welches Potenzial hat die EPA dort, die Versorgung konkret zu verbessern?
Bei den Intensivpatienten, wenn die aus dem Krankenhaus kommen und dann eine EPA hätten, Klammer auf, das wäre nämlich noch ein Punkt, da leider die Krankenhäuser ja noch längst nicht so mitarbeiten, wie man es gern hätte, dann hätte ich auch dort viele Befunde, die ich dann vielleicht sogar in Ruhe in der Praxis oder zu Hause lesen könnte, um mir ein Bild von dem neuen Patienten, der dann halt dort beatmet auf diese Beatmungseinheit kommt, machen. Und bei den Palliativpatienten ist es so, ich betreue natürlich die Palliativpatienten unserer Praxis, aber auch von anderen Kollegen hier aus dem Südkreis Steinfurt. Und da ist es total hilfreich, wenn ich dann mit meinem mobilen Device, mit dem Tablet oder iPad oder wie auch immer, unterwegs beim Hausbesuch, meinetwegen nachts um zwei, auf die EPA zugreifen kann. Und dann weiß, ach, das war dieses oder der hat bei dem Onkologen diese und jene Untersuchung gehabt, die und die Ergebnisse waren dann und dann. Man kann vom Patienten nicht erwarten, dass er seine ganzen Berichte selber weiß, aber wenn die irgendwo hinterlegt sind, dann kann ich auch mit müden Augen nachts um zwei beim Hausbesuch drauf zugreifen und es wird nichts vergessen. Und und es bewahrt mich auch teilweise vor Fehlern, irgendwelche falschen Medikamente zu geben, die eben zu der sonstigen vorherigen Medikation oder zur Medikation des Hausarztes, des Palliativpatienten nicht passen. Ja. Und das ist natürlich für mich der Nutzen, auch in dem akuten Bereich bei der Sterbebegleitung.
Ja, ich finde das auch nochmal wichtig, weil oft sprechen wir natürlich, wenn es um die EPA geht, gerade wir als Gematik, ist oft eine sehr technische Diskussion. Und ich finde, an der Stelle muss man auch nochmal sagen, es geht ja um die Menschen. Ja, es ist ein emotionales Thema. Es geht um Menschen, die verletzlich sind, die hilfebedürftig sind. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, wofür wir das Ganze tun, für die Menschen. Und ich glaube, wenn wir das gemeinschaftlich auch im Fokus haben, dann können wir die eine oder andere Herausforderung auch ein bisschen besser lösen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Sie haben die Krankenhäuser gerade schon genannt. Deswegen, was ist denn Ihrer Meinung nach noch ausbaufähig? Wo können wir noch besser werden? Schauen wir mal ein bisschen in Richtung Zukunft und in Richtung Wünscht ihr was?
Also, auf jeden Fall würde ich mir absolut wünschen, dass die Krankenhäuser deutlich mehr mitmachen, dass sie auch ihre Berichte, Befunde in die EPA hochladen. Vereinzelt passiert das schon, aber eben halt noch nicht so optimal. Dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Krankenkassen ihre Patienten mehr informieren, weil jedes Programm der Krankenkasse leider etwas unterschiedlich ist. Und nicht bei jeder Krankenkasse die Patienten gleich auf die EPA zugreifen können. Und dann würde ich mir noch ein bisschen mehr die EPA bei den Privatpatienten wünschen, die es ja gibt, aber die komischerweise von den privaten Kassen gar nicht groß beworben wird. Ich habe bei mir in der Praxis so ein QR-Code, wo die Patienten sich sozusagen auch die Privatpatienten direkt einloggen können und dann uns die EPA direkt freischalten können. Das funktioniert ganz gut, aber auch da musste man in der Tat mit der Softwarefirma so ein bisschen erstmal ausprobieren, wie funktioniert das. Letztlich, wenn der Patient den QR-Code angeklickt hat, schickt das System uns eine KIM und mit dieser KIM können wir dann sozusagen die EPA freischalten und dann auch, oder nein, wir werden dann freigeschaltet und dann können wir auf die EPA von Privatpatienten zugreifen.
Sie haben das Thema Krankenhäuser genannt. Wir haben mit unserer EPA-Expertin Lena Dimde zur Umsetzung der Krankenhäuser kurz gesprochen und wir hören uns mal an, was sie dazu sagt.
Im Krankenhaus funktioniert die EPA-Nutzung grundsätzlich genauso wie auch in der Arztpraxis oder in der Apotheke. Dort muss die elektronische Gesundheitskarte gesteckt werden und dann wird ein EPA-Zugriff eröffnet. Was wir aber grundsätzlich im Krankenhaus sehen, ist, dass die Einführung der EPA dort ein bisschen aufwendiger ist als beispielsweise in einer Arztpraxis. Das liegt daran, dass Krankenhäuser für sich eigene IT-Ökosysteme haben mit ganz, ganz vielen Subsystemen. Das heißt, da müssen sich besondere Gedanken darüber gemacht werden, wie konkret die EPA implementiert werden soll. Heißt, Heute sehen wir ein paar Krankenhäuser, die im ganzen Haus eben schon eine EPA-Nutzung ermöglichen. Wir sehen dahingehend aber auch andere Krankenhäuser, wo das erst auf einigen Stationen möglich ist. Und dann gibt es wiederum andere, wo noch die Testphase gerade durchgeführt wird.
Lena Dimda hat gerade beschrieben, wie die EPA in den Krankenhäusern momentan umgesetzt wird. Ich habe mir das in der Charité angeschaut in Berlin und muss sagen, da war ich sehr positiv angetan. Also das ist eigentlich im täglichen Ablauf spielt das eine Rolle. Die machen auch eine große EPA-Studie, um zu verstehen, was die Patientinnen denken, aber auch die Angestellten. Und das ist erstmal so ein positives Momentum. Bekommen Sie denn auch schon von den ersten Krankenhäusern etwas zurück? Also haben Sie auch schon Beispiele, wo Sie sagen, ja, das geht in die richtige Richtung?
Ja, durchaus. Ich war sogar vor ein paar Wochen sehr erstaunt, als ich eine Patientin in ein Krankenhaus hier in der Gegend einweisen musste. Wir hatten vorher Laborwerte gemacht und sie hatte sich dann aber so verschlechtert, dass wir uns entschieden hatten, sie sozusagen von zu Hause direkt einzuweisen. Und dann habe ich sie im Krankenhaus angemeldet. Dann fragte mich die Kollegin auf der Aufnahmestation, auf der zentralen Notaufnahme, ja, also ich fragte, wie kann ich Ihnen denn jetzt die Laborbefunde und sowas schicken? Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, wie es leider häufig so ist, ja, per Mail dürfen wir nicht, aber vielleicht noch per Fax. Das kam aber nicht, sondern sie sagte, oh, hat die Patientin eine EPA? Und ich, ja, tschakka, auf jeden Fall.
Natürlich. Sehr gut.
Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich hat sie die ganzen Befunde da drin. Da sagte, ja, da können wir drauf zugreifen. Und so war es total entspannt für uns alle. Ja. Sie hatte die ganzen Vorbefunde, die hatte auch die MRT-Berichte und die Laborwerte. Und dann haben die in der Tat im Nachgang, hat das Krankenhaus auch den Bericht direkt in die EPA hochgeladen. Und das fand ich schon mal ganz toll zu sehen.
Ja, also das heißt, wenn Sie da jetzt nochmal sagen, welche Vorteile durch das, was da passiert, entstehen denn dann für Sie? Was ist Ihr Blick drauf? Was sind die konkreten Vorteile?
Also beim Einweisen der Patientin war der extrem große Vorteil, dass ich sozusagen sekundengenau die neuen Befunde oder dass sie die Kollegen im Krankenhaus auf die neuen Befunde zugreifen konnten, ohne Informationsverlust zu haben. Ich habe ja auch so keine Postlaufzeiten. Und letztlich, wenn man ehrlich ist, ist Fax ja nun mal auch nicht das neueste Kommunikationsmedium und datenschutztechnisch auch schwierig, weil wer kann garantieren, dass jetzt nicht gerade irgendeine nicht beteiligte Person am Faxgerät steht und irgendwelche Briefe liest. Also datenschutzsicheres Übertragen von Nachrichten und Informationen. Mhm. Und es geht nichts verloren und man hat sofort Zugriff darauf. Das ist einfach der Riesenvorteil. Und es, also mir erspart es ja auch Zeit und Telefoniererei, wenn ich ehrlich bin.
Ja, Sie haben auch gerade das Thema Privatversicherte genannt und auch dazu haben wir mit unserer Expertin Lena Dimde gesprochen und das hören wir uns jetzt mal an, was sie dazu sagt.
Für Privatversicherte funktioniert die EPA grundsätzlich so, dass das Versicherungsunternehmen sich erstmal dafür aktiv entschieden haben muss, eine EPA auch anzubieten. Das haben die meisten jetzt tatsächlich auch getan und jetzt müssen noch weitere Schritte gegangen werden, denn die Voraussetzung dafür, dass man die EPA auch nutzen kann, ist, dass man eine Krankenversicherungsnummer hat. Dafür sorgt die Krankenversicherung in Absprache mit dem Versicherten und wenn das alles vorliegt, dann kann man eben die ganz normalen Registrierungsschritte durchlaufen, die auch jeder andere GKV-Versicherte für die EPA-App-Nutzung dann tatsächlich gehen muss. Bei PKV-Versicherten ist es zusätzlich so, dass die nicht über eine elektronische Gesundheitskarte verfügen. Von daher ist eben die App-Nutzung zwingende Voraussetzung. Das bedeutet, dass in der App dann eben auch die entsprechende Arztpraxis, das Krankenhaus oder die Apotheke freigeschaltet werden muss, damit diese dann eben entsprechend auf die EPA zugreifen können.
Sie haben ja bei sich auch bereits Erfahrung gemacht mit Privatversicherten. Jetzt hat Frau Dimde erklärt, wie der Ablauf ist. Wie wirkt das so auf Sie?
Ja, gut, wie gesagt, nicht alle privaten Kassen haben das schon bei ihren Patienten und Versicherten publik gemacht. Es gibt da innovativere Kassen, es gibt auch langsamere, die dann erstmal, wenn man dort die Patienten drauf ansetzt, bei der Rückfrage in der Hotline sagen, oh, was ist denn die EPA? Das gibt's auch leider noch. Aber gut. Aber grundsätzlich hat Frau Dimne absolut recht. Genauso machen wir es ja. Ich habe ja gesagt, wir haben immer einen QR-Code ausliegen, wo auch die Privatpatienten uns direkt ad hoc sozusagen den Zugriff auf die EPA erlauben können. Und da können wir alle Dinge hochladen. Und eine ganze Reihe Privatpatienten haben auch eine Versichertenkarte. Also ich habe selber auch eine private Kasse, wo ich eine Versichertenkarte habe mit einem Chip drauf. Und so kann ich dann zum Beispiel auch ein E-Rezept einlösen, wenn ich mir selber oder wenn mir jemand ein Rezept schickt. Und ich kann selber auch mit meinem Handy meine Befunde anschauen oder halt sortieren und auch dann zur Not sogar einem Kollegen zur Verfügung stellen, wenn ich dann jetzt irgendwie beim Radiologen im MRT oder bei wem auch immer bin.
Ja, also mir macht das ganz viel Spaß, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie sind positiv und nein, Sie haben auf alles eine Antwort, eine Lösung entwickelt oder ich glaube, wenn Sie noch keine haben, dann werden Sie eine entwickeln. Das finde ich wirklich klasse. Es gibt allerdings auch einige, das kriegen Sie wahrscheinlich auch mit, in Ihrem Kollegium, kritische bis sehr kritische Stimmen zur EPA. Das geht von Datenschutz, Sicherheit, über Anwendbarkeit, Aufwände und so weiter. Wie begegnen Sie diesen Stimmen, mit denen, die vielleicht sagen, nee, das ist nicht mein System, ich vertraue dem nicht, das nutzt mir nicht so. Was ist da Ihr Blick drauf, Ihre Antwort oder was können Sie vielleicht auch nachvollziehen?
Die Angst kann ich natürlich nachvollziehen. Niemand gibt gerne was von sich preis, aber mit den allerersten Versuchen haben wir im Prinzip hier auch mit dieser Softwarefirma 2021 mit der EPA angefangen, mit den ersten EPA-Versuchsakten quasi. Und letztlich habe ich dadurch immer gemerkt, ja, es war sicherlich anfangs holperig, aber jetzt ist es doch durchaus recht ausgereift. Liegt manchmal wirklich bis am PVS, an dem Software-System. Natürlich liegt es auch manchmal an denen, die davor sitzen. Aber wenn man ein gutes System hat, kann man sehr selbsterklärend auf diese EPA zugreifen mit einem Klick. So soll es natürlich auch programmiert sein. Je mehr Aufwand der Kollege oder der Arzt oder die Ärztin hat, um sie da reinzukommen, umso weniger wird das benutzen.
Ja.
Aber vom Informationsgefühl versuche ich denen immer auch das vorzulegen und zu sagen, hier, dieses Beispiel mit der Kollegin, die dann halt leider keinen Nachfolger mehr hatte, die dann wenigstens ihre Patienten gut versorgt wusste. Das gebe ich den Kollegen auch. Ne? Und ich zeige denen das auch, wenn die mal Fragen haben, wie es denn wirklich funktioniert.
Ja, und das heißt, wenn wir nach vorne schauen, wenn Sie jetzt nochmal gucken, was Sie sich wünschen. Ein paar Sachen haben Sie schon gesagt. Stichwort Krankenhäuser, auch Privatversicherte. Wenn wir in die Inhalte reingucken, in die Funktion der EPA, was fehlt Ihnen? Was bräuchten Sie besonders dringend?
Ein vielleicht noch optimaler, übersichtlicheren Medikamentenplan. Dann vielleicht auch eine Art Messenger, dass ich Patienten quasi anschreiben, sicher über einen sicheren Kanal anschreiben kann und sagen, hier, hallo, oder so sozusagen anpingen kann und sagen, hier, hallo, da ist der Bericht gerade angekommen, es ist alles gut. Oder wir müssen drüber reden, machst du doch mal einen Termin, sowas. Oder der Patient könnte mir eine Frage stellen, die dann nicht übers Internet per E-Mail läuft, sondern über einen sicheren Kanal. Ja. Das würde ich mir wünschen. Dann natürlich auch eine Auflistung, ich sag mal, von Unverträglichkeiten, Allergien. Vielleicht auch einen wirklich für alle übersichtlich gestalteten Impfplan oder Impfpass. Dann haben die Patienten wirklich alles an Gesundheitsdaten selber in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, und können auch selber schauen, okay, Impfpass, da gibt es natürlich auch Apps, eigene Apps, aber da weiß ich dann auch wieder nicht, wie sicher die sind. Und das würde ich mir alles zusammen in einer EPA, in der EPA wünschen. Ja,
also ich habe zwei gute Nachrichten. Das eine ist, zusätzlich zur Medikationsliste gibt es den Medikationsplan auch. Der ist in Arbeit. Das heißt, da wird es nochmal übersichtlicher und auch besser zu sehen, was wirklich in welcher Art und Weise eingenommen wird. Und zum anderen haben wir den TIM, den TI-Messenger im Gesundheitswesen, der auch schon möglich ist. Der ist noch nicht so ganz verbreitet, aber in der EPA anzuschließen. Und da gibt es genau diese Funktion des Chats zwischen Ärztinnen, Ärzten, aber auch mit den Patientinnen. Das heißt, vielleicht ist das was, wenn Sie uns mal besuchen, dann können Sie sich das doch mal etwas ausführlicher anschauen. Wir kommen langsam Richtung Ende. Ein, zwei Fragen habe ich aber auch noch. Sie haben mal gesagt, haben Sie keine Angst vor digitalen Anwendungen? Wir haben vorhin schon etwas darüber gesprochen, dass Sie da durchaus Argumente haben, auch Beispiele. Aber was würden Sie einer Ärztin, einem Arzt raten, der die EPA heute noch gar nicht nutzt und nicht weiß, wo er oder sie anfangen soll? Was wäre Ihr Tipp so ganz zum Start?
Eigentlich wäre der beste Ansprechpartner immer eigentlich das Softwarehaus, weil die wissen ja, wie sie es programmiert haben. Und wenn die gut sind, können die einem das auch in einer kleinen Schulung direkt nahebringen. Mhm. Also einfach direkt anfragen, weil ganz ehrlich, dafür bezahlen wir ja auch. Also wir bezahlen unsere Firmen, die halt uns die PVS zur Verfügung stellen, Fragen zeigen lassen, auch nochmal fragen, unter Ball bleiben, und die MFAs mit ins Boot nehmen, auch wenn man, ich sag mal, nicht so digital affin ist. Oft sind die jungen MFAs und Kolleginnen doch noch ein bisschen mehr digital affin oder im Internet zu Hause und können diese Dinge, wenn man das dann mit denen zusammen gemacht hat oder auch die Schulung gemacht hat, durchaus umsetzen. Alle mit ins Boot holen und einfach machen.
Ja. Ja, das glaube ich auch, wenn man Ansprechpartner hat, jemand, dem man vertrauen kann, der vielleicht auch da Kompetenz im digitalen Bereich hat, das senkt natürlich die Hürden extrem. Und deswegen ist es auch schön, dass Menschen wie Sie auch ansprechbar sind. Da gibt es auch einige, also es gibt gar nicht so wenige, aber trotzdem ist es wichtig, dass es immer mehr werden an Ärztinnen und Ärzten, die sich dem auch widmen. Sie haben gesagt, was Sie sich wünschen, ganz konkret. Ich würde gern einmal noch, bevor wir zum Ende kommen, ganz weit springen. Also schauen wir uns die EPA vielleicht in 3, in 5 Jahren an. Was wünschen Sie sich für Ihre Patientinnen und auch für Sie als Arzt? Was sollte die EPA dann können? Wie sieht so eine EPA der Zukunft aus?
Die EPA der Zukunft sollte selbstverständlich für den Patienten sein, dass er weiß, ah, da war die letzte Impfung, da brauche ich die wieder. Und bei durchaus sehr mobilen Menschen würde sie dafür sorgen, dass keine Informationen verloren gehen. Grundsätzlich möchte ich mir eigentlich mehr Akzeptanz bei den Kollegen in den Krankenhäusern, bei allen im Gesundheitssystem, aber auch bei den Patienten wünschen. Und dafür vielleicht auch noch ein bisschen mehr Informationen durch die Krankenkassen bei den Versicherten, weil das ist ja auch, wäre auch deren Job.
Ja. Okay, das nehmen wir mit, verteilen das. Und jetzt nochmal an Sie als Privatperson, als Sänger. Wenn Sie ein Lied im Wartezimmer spielen könnten und sollten, welches Lied würden Sie gerne spielen?
Ich finde ein Lied total motivierend. Das wäre von James Brown zum Beispiel. Yes, I feel good. I knew that I would know. I feel good. I knew that I would now. So good, so good, 'cause I got you.
Ah, zum Beispiel. Super. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch. Ich freue mich auf ganz bald. Ich drücke die Daumen für alles Gelingen und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von Ihnen hören. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.